NZZ Live.
Herzlich willkommen und guten Abend. Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Kalina Roschakow. Ich bin Korrespondentin für Klimapolitik bei der Neuen Zürcher Zeitung und freue mich sehr, heute Abend hier sein zu können und mit Ihnen und unserem Gast Eckart von Hirschhausen über den Klimawandel und unsere Gesundheit zu sprechen. Und an dieser Stelle erstmal herzlich willkommen, Eckart von Hirschhausen.
Guten Abend. Hallo. Salut zusammen.
So, Eckart von Hirschhausen, wie Sie alle wissen, du bist Arzt, Wissenschaftsjournalist und Gründer der Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen. Sie alle kennen ihn aus dem Fernsehen, aus Interviews und Talkshows und deswegen ist es natürlich besonders schön, dass er nun hier in Zürich ist, um mit uns das Thema des heutigen Abends zu diskutieren, und zwar: gesunde Menschen gibt es nur auf einem gesunden Planeten. Dieses Thema beschäftigt aber nicht nur uns zwei und Sie heute Abend, sondern auch Politiker, Aktivisten und Unternehmen aus aller Welt.
Ja, herzlich willkommen in diesem ungewöhnlichen Ort. Ich hoffe, Sie verstehen mich. Ich habe meine Zeit als Unterassistent im Bezirksspital Merrier in der Nähe von Bern gemacht. Und deswegen weiß ich, dass so ein Stethoskop richtig bedient beim 80-Jährigen, der nicht so viel Kontakt zum Hochdeutschen hatte, lautet die Instruktion: tief schnufe durchs offene Mul. Und deswegen möchte ich einen kleinen Wunsch äußern, dass jeder von Ihnen mit einem guten Gedanken hier rausgeht, der hoffentlich dazu beiträgt, dass wir im Rückblick sagen, dieser Abend hat etwas verändert. Denn manchmal können einzelne Begegnungen tatsächlich einen Lebensweg verändern. Das war bei mir so und deswegen erzähle ich Ihnen auch davon. Ich bin ja erstmal froh, im richtigen Saal zu sein. Ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so gegangen ist. Ich hatte mir einen Anzug angezogen, sah die Leute da warten vor Kaufleuten und dachte, so progressiv hätte ich die NZZ gar nicht eingeschätzt. Aber dann wurde mir klar, ach, ich bin ein Saal weiter. Und ich hatte mich natürlich auch vorbereitet hier, Milliardäre sind die wahren Influencer. Das ist natürlich auch ein Artikel nah dran an der Zielgruppe. Und es wird viel zu viel eingegriffen und zu wenig geheilt. Die Medizin ist ein Geschäft zwischen Arzt und Patient. Und sehr spannender Artikel. Aber ich möchte Sie neugierig machen, die Perspektive zu erweitern, nämlich dass Medizin im 21. Jahrhundert nicht nur das Individuum vor sich hat, sondern immer auch einen globalen, einen planetaren Blickwinkel braucht. Und wo dachte ich, treffe ich die Schweizer Seele beim Kakao, bei der Schokolade? Auch dazu ganz aktuelle Artikel. Denn ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, Kakao wird teurer. Und das hat zum Beispiel auch ganz konkret mit Klimakrise zu tun und mit Biodiversität. Denn auch wenn man mal von der Mücke gestochen wird und denkt, was hat die Mücke jemals für mich getan? Ohne Mücken gibt es keinen Kakao, weil die Bestäubung der Blüten darüber läuft. Und wenn Lindt auf der Bahnhofstraße in Zürich inzwischen Tomatensuppe anbietet, da kommt man dann als Besucher doch ins Grübeln. Die Zukunft des Planeten entscheidet sich übrigens im Meer. Und auch das ist etwas, worüber ich finde, dass viel zu wenig darüber erzählt wird. Wussten Sie zum Beispiel, dass jeder zweite Atemzug der Sauerstoff aus dem Meer kommt? Wir denken immer an Bäume, wir denken an chlorophyllhaltige Pflanzen, aber vergessen Sie nie, dass dieser Planet zu zwei Drittel vom Meer bedeckt ist und deswegen auch da kann man viel lernen. Die Begegnung, die mich verändert hat, war mit dieser Frau. Wer weiß, wer das ist? Sie heißt Jane Goodall und wurde weltberühmt, da war sie 26 und jetzt ist sie über 90. Und sie ging nach Tansania, nach Gombe, um unsere nächsten Verwandten, die Schimpansen, zu studieren, und zwar nicht im Zoo, sondern im freien Leben. Und Jane zeigte mir erstmal, wie die sich begrüßen. Und ich weiß, das ist ein bisschen unüblich, was ich jetzt von Ihnen verlange. Aber gucken Sie mal, was diese Geste bedeutet. Die Geste bedeutet nämlich, das, was man in der Kirche macht, wenn man sich nach rechts und nach links dreht: Friede sei mit dir und mit dir. Ich habe keine Waffe in der Hand. Ich meine es gut. Lass uns Freunde sein. Und im Rahmen der Schweizer Gepflogenheiten drehen Sie mal vorsichtig den Kopf nach rechts und nach links. Und die Menschen, die neben jemandem sitzen, wo das sozial akzeptiert ist, können mal probieren, wie anders sich das anfühlt, wenn man kurz sagt, hallo, schön, dass du da bist. Lass uns heute einen guten Abend haben. Machen Sie erstmal. Spüren Sie, wie anders dieser Raum plötzlich vibriert. Menschen sind soziale Wesen. Und ich habe dann Jane gefragt, was unterscheidet uns denn wirklich vom Affen? Und wissen Sie, was das Überraschendste war, was sie gesagt hat? Wir verabschieden uns. Ich habe Ihnen gerade ein Begrüßungsritual gezeigt, aber warum ist Verabschieden typisch menschlich? Verabschieden bedeutet, ich habe eine Idee von, wir sehen uns wieder. Es lohnt sich, Tschüss zu sagen, man begegnet sich zweimal. Wir sind wahrscheinlich auch die einzigen Wesen auf diesem Planeten, die eine Idee von Futur 2 haben. Wir können uns ans Ende des Lebens beamen und von dort zurückschauen und eine Kernfrage auch für heute stellen, nämlich, wer möchte ich einmal gewesen sein? Worauf möchte ich mal zurückschauen? Und das machen wahrscheinlich andere Tiere nicht. Also wenn wir uns nicht um die Zukunft kümmern, das wird seiner uns abnehmen. Und Jane guckte mich dann aus diesen weisen und etwas melancholischen Augen an und stellte mir eine Frage, die ich Ihnen jetzt auch stelle. Sie sagte, wenn wir Menschen ständig betonen, wir sind die intelligenteste Art auf diesem Planeten, warum zerstören wir dann unser eigenes Zuhause? Bang. Das war die Frage, wo ich einfach nur sprachlos war. Wo ich geschwiegen habe und gespürt habe, ja, das ist eine wichtige Frage. Vielleicht sogar die wichtigste im 21. Jahrhundert. Wenn wir so verdammt schlau sind, warum machen wir es nicht besser? Obwohl wir es besser wüssten und obwohl wir es besser könnten. Und wenn ich die Frage nochmal kabarettistisch etwas zuspitzen darf, wer von Ihnen, Hand hoch, kackt regelmäßig in sein eigenes Wohnzimmer? Keiner meldet sich. Betone auf regelmäßig, nicht aus Versehen, aus einem Affekt oder einem Infekt heraus. Keiner hier macht das mit Vorsatz. Obwohl wir alle wüssten, wie es geht und ich sehe einige, die könnten es sich auch leisten. Interessant ist doch, warum nicht? Weil uns unser Zuhause heilig ist. Weil wir sagen, my home is my castle. Da will ich schön haben, da will ich keinen Scheiß. Da will ich eine gute Zeit haben. Wenn Sie sich einmal kurz in Gedanken in Ihr eigenes Zuhause beamen und sich auf dem Sofa oder wenn Sie das Fenster öffnen und die Tür öffnen und Ihr Herz öffnen, dann wissen wir, das hier ist unser Zuhause. Unser Living Room. Der einzige Ort im ganzen Sonnensystem, soweit wir wissen, mit der Grundlage für Gesundheit. Gesundheit beginnt nicht mit einem MRT, einer Tablette oder einer Operation. Gesundheit beginnt viel radikaler. Mit der Luft, die wir atmen, mit dem Wasser, was wir trinken können, mit Pflanzen zum Essen, erträglichen Temperaturen und einem friedlichen Miteinander. Jeden Tag in der Zeitung, in den Nachrichten, in unserem Bewusstsein ist uns klar, alle 5 Grunddimensionen von Gesundheit sind akut in Gefahr. Nichts davon wird von alleine besser. Und sorry to say NZZ, nichts davon regelt der Markt. Solange eine Tonne CO2 75 Euro kostet und 1.000 Euro Schaden anrichtet. Deswegen bin ich sehr gerne zu Ihnen gekommen. Weil wir ein Problem haben, was innerhalb der Medizin nicht mehr lösbar ist. Was nur möglich ist, wenn wir unseren Horizont erweitern und sagen, hey, das ist die Grundlage von Gesundheit. Planetary Health, One Health. Die Gesundheit vom Erdsystem, von Tieren, von Pflanzen, vom Meer, von Menschen. Und es ist verdammt schön, oder? Als ich Alexander Gerster einmal traf, einen Astronauten, erzählt er mir, wie er als Junge immer dachte, oh, ich werde in den Weltraum fliegen und ich werde tolle Dinge entdecken. Und er sagte, das Tollste, was du entdecken kannst im Weltraum ist, wenn du einmal aus dem Fenster zurückschaust, auf unsere Erde. Und von da oben sieht man keine Grenzen. Man sieht aber den menschengemachten Klimawandel. Nämlich viele Gebiete, die mal grün waren, sind plötzlich braun. Man sieht auch, dass die Atmosphäre hauchdünn ist. So dünn wie die Haut von einem Apfel und genauso verletzlich. Und weil ja hier viel wirtschaftliche Kompetenz im Raum ist, wenn man Müll hat und der wird abgeholt, deponiert oder recycelt, dann zahlen wir dafür Geld. Wenn man Wasser dreckig macht und das muss aufgereinigt werden, zahlen wir dafür Geld. Ist völlig klar. Warum zahlen wir für gasförmigen Dreck kein Geld? Es gibt fest, flüssig, gasförmig. Das sind verschiedene Zustandsformen von Materie. Aber wir haben aus irgendeinem bescheuerten Grund die Verschmutzung der Luft von der Bepreisung bisher ausgenommen. Und darüber lohnt es sich nachzudenken. Denn das ist unsere Lebensversicherung. An dieser kleinen Luftschicht entscheidet sich, ob wir hier bleiben können oder nicht. Und das ist der einzige Planet mit Kaffee, mit Sex und Schokolade. Es wird nirgendwo auf der ganzen Welt besser als hier. Und deswegen ist es auch so absurd, dass die Superreichen, um die es heute auch in der Entsetze ging, ihr ganzes Kapital in Raketen und in Yachten und sonst was packen, statt die allerwichtigsten Ressourcen zu bündeln, um zu sagen, hey, wie können wir es hier gesund und schön haben? Denn das ist das Bild der Psychologie dahinter. Wir machen weiter unser Ding, obwohl wir wissen, die Hütte brennt. Und deswegen war für mich klar, auch wenn ich sehr, sehr gerne auch immer wieder hier in Zürich Menschen unterhalten habe, es sind jetzt andere Zeiten. Und wir brauchen andere Wege der Kommunikation. Denn die Wissenschaft ist seit 50 Jahren klar. Und die Psychologie dahinter ist spannend. Wir haben lange gesagt, ach, das ist nicht echt. Dann haben wir gesagt, okay, es ist echt, aber hat nichts mit Menschen zu tun. Dann kam ups und jetzt sind wir bei fuck. Wir sind die erste Generation, die handfest mitbekommt, was passiert, und wir sind die letzte, die irgendwas dran ändern kann. Und das ist eine ziemliche Verantwortung. Club of Rome bin ich Mitglied, Holmer von Ditfo, NASA. Wir hatten genug Evidenz, schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten. Und was im Nachhinein wirklich ein Verbrechen an der Menschheit ist, ich kann es nicht anders sagen, dass ausgerechnet Multikonzernen wie Exxon Klimawissenschaftler angestellt haben, genau wussten, was kommt, und dann Millionen investiert haben in Desinformation, damit dieses Wissen diskreditiert wird. Das ist absurd. Wir hätten 50 Jahre Zeit gehabt, ganz, ganz viele wichtige Dinge umzulenken. Haben wir nicht. Wenn Sie eine moderne Form dieser Geschichte suchen, Don't Look Up. Wer kennt das? Bei Netflix, wunderbarer Film. Das ist Johann Rockström, einer der wichtigsten Klimawissenschaftler unserer Zeit. Direktor vom Potsdam-Institut. Wir hatten im Planetarium über planetare Grenzen eine Veranstaltung. Und von ihm darf ich diese Folien zeigen, die sehr, sehr klar sind. Wir hatten wahnsinnig Glück. Die letzten 10.000 Jahre war das Wetter, das Klima mega stabil. Das war die Erfolgsgeschichte, die uns Ackerbau, Viehzucht, Städte wie Zürich und all den Wohlstand gebracht haben. Und jetzt katapultieren wir uns innerhalb von 50 Jahren raus aus dieser Zone. Und das bedeutet auch, dass dieser Bereich, das, was man Holozän nennt, der einzige Bereich ist, in dem Wohlstand, Gesundheit und auch ein gutes Leben möglich ist. Und dass der Puffer, den die Natur hat, der ist zu Ende. Und das zeigt das nächste Bild. Ich habe über die Bedeutung der Meere gesprochen. Die haben bisher 90% der Wärme uns vom Leib gehalten und 25% des CO2. Die anderen 25% des CO2 sind in Pflanzen und im Boden gebunden. Aber diese Pufferkapazität ist jetzt, wie Sie sehen, am Ende. Und alles, was wir jetzt noch weiter an CO2 in die Atmosphäre pusten, kommt sozusagen on top, ohne dass dieses Erdsystem das weiter abpuffern kann. Und was heißt das konkret? New York, die Stadt der Freiheit, da musstest du deine FFP2-Maske rausholen, um überhaupt atmen zu können, weil in Kanada der Wald brannte. Wir sind gerne ins Warme geflogen, aus der Schweiz, aus Österreich, aus Deutschland. Ich wollte da nicht sein. Es ist in vielen Ländern, die klassische Urlaubsziele sind, ist es zu warm. Geht man in die Alpen, muss man vorsichtig sein, weil die anfangen zu bröckeln und nicht mehr halten. Wenn man sagt, es ist felsenfest, dann zeigt das, wie tief diese Erschütterung eigentlich ist von Menschen im globalen Süden, die am wenigsten dazu beigetragen haben und am härtesten getroffen sind, ganz zu schweigen. Das ist nicht meine private Meinung, das ist WHO, es gibt zig Gutachten dazu. Die Klimakrise ist die größte Gesundheitsbedrohung des 21. Jahrhunderts und dafür brauchen wir Public Health. Luftverschmutzung ist Killer Nummer 1. Woran hängt es? Maßgeblich an der Verbrennung von fossiler Energie Und über 95% der Weltbevölkerung atmet Dreck ein. Air Pollution, Killer Number One. Drogenkrankheiten kommen zurück. Dinge, von denen ich immer dachte, die haben irgendwann, wenn ich vielleicht mal Entwicklungshilfe mache, für mich Relevanz. Inzwischen kommt die asiatische Tigermücke zu uns. Wir haben Westnil-Virustote in Berlin, an der Spree, nicht am Nil. Hitze ist mit Abstand das größte Problem. Und 42 Grad, 112, Hitze ist etwas, woran wir uns nicht adaptieren können. Ja, ich gehe doch in die Sauna, da habe ich doch 90 Grad. Das ist die Außentemperatur, das ist nicht eine Kerntemperatur. Und Sauna ist nur gut, wenn man danach die Tür aufmachen kann. 42 Grad, kann man erklären, ist der Moment, wo das Eiweiß seine Form verändert. Wer von Ihnen hat schon mal ein Ei gekocht? Super. Dann wissen Sie das. Nehmen Sie ein rohes Ei, legen Sie es in warmes Wasser, das Ei wird hart. Wenn das Wasser abkühlt, wird das Ei nicht mehr weich. Es hat also irreversibel, für immer, unwiderruflich seine Funktion und seine Form verändert. Aus einem gekochten Ei wird nie mehr ein Küken. Können Sie lange brüten. Warum erzähle ich Ihnen das? Woraus besteht ein Ei? Aus Wasser, aus Fett und aus Eiweiß. Woraus besteht Ihr Körper und mein Körper? Aus Wasser, aus Fett und aus Eiweiß. Woraus besteht unser Gehirn? Aus Wasser, aus Fett und aus Eiweiß. Wir können uns mit keiner Technologie aus der biologischen Bedingtheit unseres Menschseins freikaufen. Wir können Kühlanlagen bauen, wir können einzelne Menschen auf der Intensivstation behandeln, aber wir können nie bei steigenden Temperaturen eine medizinische Lösung finden, die besser ist, als genau diese Zustände zu verhindern. Oliver Wyman, Studie, wir waren zusammen im Davos auf dem WEF, es wird verdammt teuer, ich fasse es kurz zusammen. Oder wer es einfacher mag, Klima ist wie Bier, warm ist scheiße. Ein Aspekt, der oft unterschätzt ist, ist, was tut das denn eigentlich mit der seelischen Gesundheit? Und auch da, Feinstaub kann man inzwischen im Hirngewebe nachweisen. In jedem Baby, in der Plazenta, überall haben wir Feinstaub, Mikroplastik und. Und das ist ständig sozusagen eine chronische Entzündungsauslösung und das verändert auch die Seele. Was auch die Seele verändert, ist zu sehen, was alles kaputt geht. Eigentlich ist es ziemlich schön. Da ist meine Stiftung in Berlin und in Bonn am Rhein. So sah es am Rhein vor 2 Jahren aus. Da plötzlich wird eine Lebensader zusammengeschrumpft zu einem Rinnsal. Und wenn man in so eine Kohlegrube guckt und sich nur fragt, wo ist denn das ganze tonnenschwere Zeug, was da fehlt, ist die Antwort über uns. Und das ist der Grund, warum man Treibhausgase in Tonnen misst, weil sie tonnenschwer sind. Dummerweise für uns unsichtbar, aber nicht für Wärmestrahlung. Physik gilt auch weiter, selbst wenn man es in der Schule abgewählt hat. Und gleichzeitig, ich bin evangelischer Christ, erinnert mich das an einen Satz aus dem Vaterunser. Wie im Himmel, so auf Erden. Alles, was wir an Tonnen Dreck über uns versuchen zu deponieren, fällt uns auf die Füße. Alles, was wir der Erde antun, tun wir uns an. Und wir verbrauchen so viel, weil wir nicht spüren, was wir wirklich brauchen. Auch das wird spannend in der Diskussion. Denn wir sind nicht die Mitte der Schöpfung, wir sind Teil von ihr. Und wenn wir dachten, Corona ist ein Problem und Krieg oder Wirtschaftskrise und Klimawandel, das größte Thema haben wir noch gar nicht besprochen, Biodiversitätsverlust. Und auch hier, Davos, genau das sind die großen Risiken der nächsten 10 Jahre. Zum Beispiel auch für den Kakao. Viele Arten sind so empfindlich bedroht und Kali wird, während wir hier sprechen, hoffentlich zu weiteren Lösungen kommen, dass uns klar werden muss, das ist ein Bronchialbaum. Warum heißt es so? Weil wenn man ihn anders darstellt, wir sofort merken, ach, das, was hier ausgeatmet wird, wird hier eingeatmet. Wir sind Teil dieser Kreisläufe. Die Hälfte von dieser Abbildung ist Mensch, das andere ist Baum. Man muss ziemlich genau hingucken, um überhaupt zu wissen, was ist was. Wir sind Natur. Und dieses Foto liebe ich. Hat jemand eine Idee, warum der Schmetterling ausgerechnet an dem Auge von der Schildkröte interessiert ist? Sie gewinnen ein Buch, wenn Sie die Lösung haben. Wie bitte? Salz, wer hat's gesagt? Super, wie heißen die mit Vornamen? Britta. Kommen Sie nachher in meinen Buchstand, Sie kriegen ein Buch für Britta geschenkt. Britta hat recht. Wenn Sie wandern gehen in den Bergen, da kommen doch manchmal auch Geißen und Ziegen und lecken an ihrer Hand, weil sie Salz wollen. Die Schmetterlinge sind auf den Nährstoffzyklus des Salz an der Träne spezialisiert. So ist das Netzwerk des Lebens aufgebaut. Und deswegen müssen wir auch klar machen, die wichtigste Investition, das Wichtigste, was wir der nächsten Generation wirklich vermachen können, ist intakte Biodiversität. Schauen Sie auf die Landbanking Group, gucken Sie Legacy Landscape oder Nature Re. Wie kriegen wir schnell Natur geschützt? Klimaschutz ist also Gesundheitsschutz. Und deswegen habe ich die Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen gegründet, weil Klimathema war lange sehr physikalisch und der Gesundheitsaspekt fehlte. Und wenn man aber schaut, wem vertrauen die Menschen, ist Politik hier ganz unten im roten Bereich, Versicherungsvertreter, Werbeleute und ganz oben sind die ganzen Gesundheitsberufe. Wer von Ihnen arbeitet in einem Gesundheitsberuf? Hand hoch. Sehr gut. Machen Sie den Mund auf. Machen Sie sich schlau und machen Sie den Mund auf. Und gerne in dieser Reihenfolge. Das wird nicht von allen eingehalten. Denn das Teuerste, was wir tun können, ist nichts. Wir haben viel zu lange geredet, was kostet uns Umwelt- und Klimaschutz. Wir müssen endlich die Frage stellen, was kostet es uns, weiterzumachen wie bisher. Wenn Sie tiefer in das Thema einsteigen wollen, durch die Mercator-Stiftung gefördert, auf meiner Homepage gemeinnützig, Medienservice Klima und Gesundheit, da können Sie das alles nachlesen. Das Wichtigste, was ein Einzelner heute tun kann, ist nicht alleine zu bleiben. Deswegen bin ich nicht mehr Entertainer auf der Bühne, sondern habe ein tolles Team um mich herum, weil wir haben eine Jahrhundertaufgabe vor der Nase und weniger als 10 Jahre Zeit. Und es ist schwer, die Welt ehrenamtlich zu retten, solange andere sie hauptberuflich zerstören. Rede ich zu schnell? Ich sag's nochmal, ist ein wichtiger Satz. Es ist schwer, die Welt ehrenamtlich zu retten, solange andere sie hauptberuflich zerstören. Ja. Und deswegen, auch wenn Sie an Philanthropie denken, an Stiften, an Spenden, in Menschen zu investieren, die diese Kommunikation, diese Verbindung zwischen den Themen herstellen, ist einer der sinnvollsten und effektivsten Wege des Altruismus. Wir sind nicht besonders gut im Plan, aber wir sind die Einzigen, die das überhaupt können. Denken Sie an den Jane Goodall-Satz. Wir haben uns lange aufgehalten, über unseren Footprint zu denken. Da haben wir Bambus, Zahnbürsten und Jutebeutel gekauft. Das ist relativ egal. Viel wichtiger ist Ihr Handprint. Was tun Sie unternehmerisch? Wie legen Sie Ihr Geld an? Wo äußern Sie sich zu politischen Themen? Können wir andere Rahmenbedingungen ermöglichen? Das ist der größte Hebel, den jeder von uns hier im Raum hat. Und was es auch braucht, ein Hardprint. Wenn diese Themen zu abstrakt sind, dass sie uns nicht innerlich berühren, setzen wir uns nicht wirklich dafür ein. Und deswegen bleibe ich gerne mit Ihnen in Kontakt über Insta, über LinkedIn oder über meine Stiftung. Und ich bleibe auch gerne Optimist. Ja, eines Tages werden wir alle sterben, Snoopy, stimmt aber an allen anderen Tagen nicht. Das ist der Grund, warum ich heute zu Ihnen gekommen bin. Und jetzt freue ich mich auf das Gespräch mit Carlina. Gesunde Menschen gibt es nur auf einer gesunden Erde. Dankeschön.
Vielen Dank.
Hast du hinter einem Vorhang gelugt?
Ich habe hinter einem Vorhang gelugt, genau. Gestanden, um genauer zu sein. Ja, vielen Dank. Du hast uns jetzt schon gezeigt anhand der vielen Slides, dass der Klimawandel uns alle angeht, ob wir nun wollen und vor allem oder nicht. Es gibt keinen Ausweg mehr.
Ja, auch ob man daran glaubt oder nicht. Also ich hatte die Chance, mal Jared Diamond zu interviewen, der Collapse geschrieben hat und über die Zusammenwirkung von den Krisen gesprochen hat. Und ich habe ihn interviewt im Senckenberg-Museum unter einem großen Dinosaurier. Und er sagte, wann sterben denn Arten aus, wenn sie die klimatischen Bedingungen sich verändern, wenn es neue Erreger und Keime und Infektionen gibt und wenn die Art unfähig ist, sich anzupassen? Und ich dachte so innerlich, tick, 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 verdammt, sind wir wirklich zu bescheuert, unser eigenes Aussterben zu verhindern?
Und da frage ich mich, müssen wir oder sollten wir vor dem Klimawandel Angst haben?
Angst ist ein doofes Wort, weil Angst ist ja so ein schwer greifbares Gefühl, was ja auch lähmen kann. Aber wir sollten einmal auch anerkennen, in was für einer bedrohlichen und dringlichen Situation wir sind. Und wir tun ja wahnsinnig viel, um da nicht hinzugucken. Und ich glaube, dass das einer der ersten Schritte ist und das geht mit ziemlich unangenehmen Gefühlen einher. Und es gab im Guardian auch einen tollen Artikel, wo Forscherinnen und Forscher gefragt wurden, wie es ihnen eigentlich psychisch geht. Und das hat mich sehr wachgerüttelt. Und ich hatte in der Elbphilharmonie eine Veranstaltung mit Ricarda Winkelmann, die eine der Expertinnen ist weltweit zum Abschmelzen der Antarktis. Und ich fragte sie, Ricarda, wie hältst du aus, das zu wissen, was du weißt? Und sie sagte nach einem kurzen Atemzug, zum Verzweifeln haben wir keine Zeit.
Ja, es ist spannend, gerade diese Diskussion um, wie gehen wir mit mit Entwicklungen wie dem Klimawandel um? Werden wir eben gelähmt und machen gar nichts mehr? Oder gibt es etwas, das uns zuversichtlich in die Zukunft schauen lässt? In der Hinsicht, wie viel Apokalyptik dann verträgt die Klimadebatte?
Es geht um jedes zehnte Grad, was wir verhindern. Es geht um jede Tonne CO2, die wir nicht emittieren. Und wir sind noch in dem Moment, wo sich wirklich auch diese weitere Entwicklung, die im Moment, wenn wir weitermachen wie bisher, bei 3 Grad in diesem Jahrhundert endet und wir werden wahrscheinlich schon das 1,5-Grad-Ziel in den nächsten 5 oder 10 Jahren reißen.
Nur für den Kontext, für die, die die Debatte vielleicht gar nicht so lange verfolgt haben, 2015 im Rahmen des Pariser Klimaabkommens hatte eben die Staatengemeinschaft sich darauf geeinigt, den Anstieg der globalen Temperatur auf weit unter 2 Grad und idealerweise auf 1,5 Grad zu begrenzen. Deswegen ist dieses 1,5-Grad-Ziel so zum Herzstück der internationalen Debatte geworden.
Du hast dich ja auch sehr, sehr viel in Brüssel, aber und jetzt auch in deinem Artikel in der NZZ, da mit der Klimapolitik und den ganzen Rahmenbedingungen intensiv beschäftigt. Und erstmal Respekt und Hut ab vor dem, was ich da auch von dir lesen konnte. Gleichzeitig, wenn man immer über Klima redet, das bleibt so ein bisschen schwer greifbar. Und die Diskussion wurde sehr lange auch von Nerds und jetzt gender ich nicht, weil es waren maßgeblich Physiker und sehr, sehr hochbegabte, abstrakt denkende Männer. Die haben
und nicht, dass Nerds eine Beleidigung sein würde.
Nein, gar nicht. Aber ich frage mich ja, warum war diese Kommunikation nicht wirksam? Und da glaube ich tatsächlich, dass wir sehr, sehr viel Distanz geschaffen haben, psychologisch, weil wir geredet haben über die nächste Generation, über die Eisbären, über Länder, die ganz weit weg sind. Und ich glaube da gerade, dass die letzten paar Jahre, in Deutschland war es maßgeblich auch das Extremwetterereignis im Ahrtal, was so ja, wirklich uns wach gemacht hat, das ist nicht nur irgendwann, es ist jetzt, es ist nicht irgendwo, sondern auch hier. Und ich glaube, dass das wichtig ist, sich klarzumachen, dass diese Verdrängung sehr menschlich ist und die nüchterne Betrachtung ganz, ganz wichtig ist, in diese Debatte mit reinzuholen. Zum Beispiel hatte ich in Glasgow auf der Weltklimakonferenz die Chance, mal mit dem CEO von Munich Re zu sprechen. Fragen Sie mal die Versicherer. Und die stehen jetzt nun wirklich nicht im Ruf, linksgrün versifft zu sein, sondern das sind die Leute, die über NatCat sprechen, also Naturkatastrophen, als wäre es nett, darüber zu sprechen. Wenn die aber sagen, ein Ahrtal, eine Nacht 40 Milliarden Euro Schaden von den 200 Menschen, die da umgekommen sind und den Tausenden, die traumatisiert wurden, ganz zu schweigen. Dann plötzlich wird klar, wir kommen in eine Welt, die nicht mehr versicherbar ist. Und das ist etwas, was auch jedem, der mit Wirtschaft zu tun hat, wirklich Angst macht, weil unser ganzes Wirtschaftssystem mit Krediten, mit Rückversicherungen beruht darauf, dass man irgendwie eine Idee hat, welche Risiken man eingeht und welche nicht und was die kosten. Und die Risiken sind gerade aus dem linearen Bereich in diesen exponentiellen unterwegs.
Ich meine, die Debatte um, kommen wir in eine Welt, die nicht mehr versicherbar ist, hängt natürlich auch sehr davon ab, ob wir auch langsam mal anfangen, uns darauf vorzubereiten, was auf uns zukommt und entsprechend dann auch zu handeln. Ich meine, so Katastrophen wie im Ahrtal passieren dann natürlich auch, weil, und das ist weiterhin ein Problem, auch viel gebaut wird in Gegenden, die sehr, in der Klimasprache würde man sagen, vulnerable zu eben Klimaschäden sind. Und das ist eine ganze Diskussion, da würde ich gerne noch nachher nochmal mit Ihnen und mit dir drauf eingehen. Aber du hattest ja schon angesprochen, es gibt also gewisse Botschaften und gewisse Geschichten, die ziehen mehr als andere. Gibt es da eine Hitliste?
Ich habe ein Beispiel mit. Und ich glaube ja, dass wir diese Themen sinnlicher machen müssen. Und ich habe ein Klangbeispiel für Sie. Augenblick, das kommt später. Ich komme nämlich gerade aus Costa Rica. Ich war vor 2 Tagen noch dort im Dschungel, um wirklich mal eine Idee von Biodiversität hautnah zu erleben. Und diese Stimmung im Regenwald ist wie ein Orchester. Und wenn man damit wach wird, dann hast du wieder eine Idee, was wir eigentlich meinen mit diesem Web of Life. Und ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, wie der Unterschied zwischen 1,5 und 2 Grad sich anhört. Weil wir mit Mikrofonen auch unter Wasser aufnehmen können. Und das ist ein Korallenriff. Ein Korallenriff, was lebt. Hören Sie, wie lebendig das ist? Wie viel da prickelt und prackelt? Das sind Symbiosen, da gibt es kleine Fische, große Fische. Ganz, ganz viel Lebendigkeit. Der Unterschied zwischen 1,5 und 2 Grad ist, ob 90% aller Korallenriffe tot sind oder 100%. Und Sie denken, ich bin kein Taucher, ist mir egal. Aber das ist die Nahrungsgrundlage für 1,3 Milliarden Menschen, die alle an Küsten davon leben, dass im Meer Eiweiß, Fische und Meeresfrüchte wachsen. Und so klingt ein totes Korallenriff. Da hören Sie nur noch den Wind, da hören Sie nur noch die Wellen und nichts lebt mehr. Und da kriege ich Gänsehaut. Und das ist für mich stärker als ein Bild oder eine Grafik oder einen Text. Und ich glaube, dass wir diese Sinnlichkeit von dem, was eigentlich das Tolle an der Welt oder an der Schöpfung oder diesem Netzwerk des Lebens ist, dass wir die viel, viel stärker auch mit reinholen müssen, weil ja auch die populistische Diskussion um, ach, das ist alles Quatsch, die arbeitet ja auch mit sehr, sehr vielen Emotionen. Das heißt, wir können nicht eine rationale Diskussion führen über ein Thema, was eigentlich im Kern uns bei dem trifft, was uns wichtig und heilig ist und was ein gutes Leben ausmacht. Und das Leben wird weitergehen. Und dafür habe ich noch ein Klangbeispiel. Und Sie müssen raten, wo ist dieses Audio entstanden? Was hören Sie für ein Tier? Ein Kuckuck, genau. Und wo ist das aufgenommen? Nee, da gibt es noch ein anderes Geräusch. Was ist dieses andere Geräusch? Nee, es ist ein Geigerzähler. Das ist eine Klangaufnahme von Tschernobyl. Und wenn Sie David Attenborough lieben, so wie ich, da gibt es bei der Serie Our Planet eine Szene, wo er gedreht hat in den Ruinen von Tschernobyl. Und wo plötzlich eine Artenvielfalt wieder Einzug gehalten hat, die man für ausgestorben gehalten hat. Und plötzlich, wenn wir nicht mehr stören, gibt es diese Regeneration von der Natur. Und ich denke immer noch, wir kriegen das hin, ohne dass wir auf die Katastrophe warten müssen.
Ja, also du sagst mehr Sinnlichkeit. Andere argumentieren etwas weniger sinnlich und sagen, wir müssten uns vor allem auf die Lösungen konzentrieren, Lösungen hervorheben, die positiven Nachrichten hervorheben, die es natürlich auch gibt, neben den ganzen Gruselnachrichten. Ist das Realitätsverweigerung?
Was genau?
Sich nur auf die Lösungen, auf die positiven Entwicklungen der Energiewende zu konzentrieren?
Es gibt einen historischen Post von Elon Musk. Und der twitterte, 100 Millionen für jemand, der was erfindet, was CO2 binden kann. Dann hat jemand zurückgetwittert, dürfen sich Bäume bewerben. Und das trifft ziemlich gut, worum es oft in diesen Technologiedebatten geht. Ja, wir brauchen Carbon Capture. Sogar viel davon. Das, was im Moment aber technisch möglich ist, geht in Island, weil die Wärme aus dem Boden kommt, für Umme. Das geht zum Preis von ungefähr 1.000 Euro pro Tonne. Und das ist überhaupt nicht so schnell skalierbar, dass es irgendwie einen relevanten Unterschied in den nächsten 5 oder 10 Jahren machen kann. Es ist richtig, darüber zu forschen, es ist richtig, dazu zu investieren. Aber das, was Natur an CO2-Bindungskraft hat, ist ein 1.000, 10.000, 100.000-faches von dem. Und deswegen ist es auch nicht ausreichend, Bäume zu pflanzen, was gerade auch Firmen so im Greenwashing gerne tun. Oder Insektenhotels aufstellen auf dem Parkplatz. Insekten schlafen, wenn sie genug Nahrung haben, auch unter freiem Himmel. Die brauchen Restaurants, die brauchen keine Hotels. Also brauchen die brauchen einen Garten, wo sie verschiedene Blumen finden. Und keinen Schottergarten. Bienen essen keine Steine. Und deswegen ist es so wichtig, sich klarzumachen, was ist der persönliche Hebel, zum Beispiel in Deutschland, ich kenne die Zahlen wie die Schweiz nicht, ist die Gartenfläche ungefähr so groß wie alle Naturschutzgebiete zusammen. Mhm. Das heißt also, alleine wenn man mal aufhört, den Rasen ständig zu mähen und einfach mal dem Igel und dem Laub und den Insekten eine Chance gibt, hat man so einen kleinen Beitrag geleistet.
Aber dann, wenn ich da kurz reingrätschen kann, weil du redest eben schon von der Tatsache, dass es eben nicht nur eine Lösung gibt, sondern mehrere. Das Ding ist nur, dass innerhalb der größeren Klimadebatte gibt es immer, und es geht immer um die eine Technologie oder die eine Innovation oder die eine Erfindung oder die Bäume, was mich auch schon völlig wahnsinnig macht.
Weil Boden davon, ist wichtig, Bäume. Moore sind wichtig.
Genau, es gibt auch Moore.
Lass uns über Moore reden.
Das können wir gerne gleich. Feuchtgebiete, genau wie sie andere gerne genannt haben und damit auch sehr erfolgreiche Bücher geschrieben haben. Aber es geht eben immer um die eine Lösung. Wie kann es sein, dass wir immer nur von den Silver Bullets sprechen und es anscheinend unmöglich ist zu sagen, ja, Carbon Capture ist wichtig als einen technologischen Ansatz, der Research and Investment braucht zum Beispiel. Aber gleichzeitig muss auch das und das und das geschehen und gleichzeitig auch bitte weniger Rasen und gleichzeitig vielleicht auch ein bisschen die Ernährung umstellen. Wieso gelingt diese Debatte nicht?
Ja, weil wir ein monokausales Denken übertragen auf eine Debatte, die sehr, sehr viele verschiedene Facetten hat. Und diese Silver Bullet Idee ist natürlich sehr reizvoll, aber sie ist Quatsch bei einem Thema, was zum Beispiel eben, wie ich versucht habe, mit der planetaren Gesundheit zu erklären, unfassbar miteinander vernetzt ist. Beispiel: Corona-Pandemie hat weltweit Milliarden Dollar, Franken, Euro Schaden gemacht. Wir bräuchten nur ungefähr 1% dieser Summe, um die nächste Pandemie zu verhindern. Machen wir aber nicht. Es gibt keinen Mechanismus, es gibt kein Geschäftsmodell für das Verhindern von Katastrophen. Und das macht mich wütend, traurig, fassungslos, weil ich dieses Problem schon aus der Medizin kenne. Heute in der NZZ, dieser Artikel. Wir machen wahnsinnig tolle Diagnostik, wir können Herzkatheter legen und damit schwer reich werden. Wenn du aber einen Menschen zum Beispiel dazu bringst, mit dem Rauchen aufzuhören, hast du unterm Strich viel mehr für den erreicht. Das ist aber keine große Heldentat. Wir gucken Filme, wo Leute reanimiert werden. In jedem schlechten Serien-Binge kommen immer irgendwie und da kommt jemand zum Leben zurück. Das ist unser Bild von Medizin. Dass aber Viren aus dem Tierreich auf den Mensch übertragen werden, das ist die viel realere Gefahr. Und die Pandemie war sozusagen ein Warnschuss für das, was es da noch an Viren gibt. Und zum Beispiel zu erklären, dass Artenschutz Pandemieschutz ist, das habe ich in diesen ganzen 5 Jahren total vermisst, dass man mal gesagt hat, übrigens, es ist kein Zufall, dass wenn wir den Tieren ihre Rückzugsgebiete zerstören und sie dann auch noch jagen und blutig im Markt übereinanderlegen, dass das die Tiere krank macht und sie auf ihrem Sterbebett uns noch ihre Viren dalassen. Das ist so ein No-Brainer. Hm. Ende des internationalen Tierhandels. Rückzugsgebiete, Montreal-Abkommen, 1/3 des Landes, 1/3 der Meere in Ruhe lassen. Das ist das, was die Menschheit schon mal wusste und beschlossen hat in Kunming-Montreal-Protokoll. Aber es wird nicht umgesetzt. Und das ist so ein Beispiel dafür, dass die Lösungen ja in der Wissenschaft total klar sind, aber die politische und gesellschaftliche Umsetzung dann immer blockiert wird mit sehr, sehr zum Teil auch egoistischen Interessen.
Aber eben nicht nur egoistischen Interessen, da würde ich eben gleich gerne noch nachher mal drauf ankommen, weil es ist ja nicht nur der mutwillige und böswillige Zerstörungsdrang der Menschen, der zu der Situation geführt hat, in der wir jetzt sind, sondern es gibt ja auch noch andere Treiber, die sehr viel schwieriger zu behandeln sind. Deswegen sind wir auch in der Miserie, in der wir sind. Aber du hast schon mit dem Bild des Emergency Rooms was angesprochen, das meiner Meinung nach sehr gut zu der Debatte um den Klimaschutz und Klimawandel passt, und zwar diese Idee des Rettens. Die NZZ hat seltener die Headline "Rettet XYZ die Welt" oder "Wie retten wir die Welt?". Es gibt andere Zeitungen, zum Beispiel der Guardian macht das sehr gern und ich bin ein großer Guardian-Fan. Also das ist keine Kritik, sondern nur ein Beispiel der Sprachnutzung. Es wird gerne gerettet im Klimaschutz. Sollten wir aber wirklich von Retten sprechen oder so, könnte vielleicht etwas weniger Pathos in der Debatte mehr Menschen auch für den Klimaschutz gewinnen, indem es eben mehr um Prävention geht, zu trocken das sein mag, oder mehr um Schritt-für-Schritt-Lösungen, aber damit eben dieser Pathos um wir retten uns und die Menschheit aus dieser Debatte rauskommt.
Ja, was wollten wir alles schon retten? Wir retten das Klima. Und was ist das Klima? Ein statistisches Mittel über 30 Jahre. Das kannst du nicht retten. Wir wollten die Arten retten, ja. Und deswegen ist Biodiversität auch so ein beklopptes Wort, weil dann macht man sich lustig über Krötentunnel und über Bäume umarmer und es hat immer so einen Beigeschmack, ach, naiv. Hm, ja?
Genau, ja.
Und deswegen finde ich dieses Thema Biodiversität auch im Hinblick auf die wirtschaftlichen Faktoren so wahnsinnig wichtig und überzeugend, wenn wir uns klar machen, dass globale GDP nur ein Viertel von dem ist, was die Natur uns an Dienstleistungen subventioniert. Ja, und Wirtschaftsliberale finden ja immer Subventionen doof, aber in dem Bereich haben sie irgendwie kein Problem, die anzunehmen. Das, was die Natur uns ermöglicht, ist die Grundlage von allem Wirtschaften. Und wenn wir das kaputt machen, kannst du diese Dinge nicht mechanistisch, technologisch ersetzen. Berühmtestes Beispiel ist die Bestäubung von Obstbäumen. Wenn da in China, nachdem man so viel Pestizide ausgelobt hatte, Leute von Baum zu Baum gehen mit einem Pinsel, ist das unfassbar unökonomisch. Für etwas, was die Bienen über Millionen Jahre für umsonst gemacht haben. Die Bestäubung ist, wenn die Insekten in dem Tempo weiter sterben, wie sie es jetzt tun, pro Jahr ein wirtschaftlicher Schaden von 500 Milliarden Dollar. Kann man sich ausrechnen. Und da verstehe ich nicht, warum auch kühl rechnende Ökonomen nicht verstehen, dass Investitionen in Biodiversität nichts Abstraktes ist, das ist Infrastruktur. Und da hoffe ich eben auch durch Veranstaltungen wie hier oder in Davos oder auch mit Stiftungen, mit denen ich in Kontakt bin, viel mehr Menschen darauf zu bringen, hey, zum Beispiel Legacy Landscape ist...
Also ganz kurz, ja. Es braucht mehr Wirtschaftlichkeit, weniger Gutmensch zu sein.
Ja, also sozusagen, wir müssen nicht das Klima retten, sondern uns. Ich glaube, dass tatsächlich diese rein altruistische Motivation nicht lange trägt. Auf der anderen Seite, Hauptsache die Leute kommen ins Tun. Und wir brauchen auch soziale Vorbilder. Also wenn zum Beispiel Milliardäre dieser Welt anfangen würden zu sagen, hey, das nächste Prestigeobjekt ist nicht mehr eine Rakete oder eine Yacht, sondern ein intakter Regenwald. Ja, ich habe zu der Erhaltung dabei getragen. Das wäre gut. Das würden andere Leute nachmachen. Wenn Taylor
Swift. Die Schwierigkeit bei Ihrem Beispiel, bei deinem Beispiel ist natürlich, dass Elon Musk leider nicht nur Raketen gebaut hat, sondern auch Tesla gegründet hat und damit natürlich eine relativ große Nummer auch in der Energiewende spielt. Das heißt, so sehr ich das Milliardärbeispiel schätze, ist natürlich Elon Musk in der Hinsicht unsympathisch, aber sehr effektiv, was sein Unternehmerisches.
Er müsste mal Lastenräder bauen.
Das nicht, nicht jeder ist ein Fan des Lastenrads, um dann in Berlin durch den Park zu toben. Aber das ist eine andere Diskussion.
Du kannst sehr viele Autofahrten mit einem Lastenrad ersetzen. Das tun wir tatsächlich.
Ja.
Und wir haben immer noch ein Verbrennerauto. Also kein Mensch muss perfekt sein, um erste Schritte zu machen. Ich glaube, dass das auch eine sehr, sehr deutsche Hürde ist, dass wir sagen, solange es nicht die perfekte Lösung gibt, fangen wir gar nicht an. Oder müssen erstmal die Chinesen. Ich meine, du kennst die Zahlen besser als ich. Was hat China in den letzten Jahren an erneuerbaren Energien investiert und gebaut?
Also China hat definitiv mehr investiert als Europa und die USA zusammen im vergangenen Jahr. Und das
Wahnsinn.
Ist eine Statistik, die meiner Meinung nach untergeht, gerade wenn man über die weltweiten Entwicklungen in der Energiewende spricht, vor allem von den Ländern, die vermeintlich die größten Klimasünder sind und diejenigen, die die größten Klimahelden. Da verschiebt sich natürlich vieles, wenn man ein bisschen genau auf die Zahlen anschaut, auch wenn China der größte Verschmutzer ist. Aber die Debatte ist da immer ein bisschen komplizierter, als man möchte. Das ist auch die Geschichten, die du schon gezeigt hast. Das ist leider alles nicht so einfach.
Und es gibt auch ein paar mehr Chinesen als Deutsche und Österreicher und Schweizer. Und pro Kopf ist ein Chinese immer noch umweltverträglicher als wir. Also das heißt, es ist immer eine Frage, worauf man guckt. Aber diese Veränderungsbereitschaft, auch mit dem Europaprojekt Green Deal oder auch mit dem Inflation Act in den USA, da sehen wir Deutschen total alt aus in 10 Jahren, wenn wir sagen, oh, wir haben die Schuldenbremse eingehalten, aber alle anderen Nationen haben inzwischen ihre Energiewende fertig und wir stehen immer noch mit, oh, ich will aber Verbrenner fahren.
Ja, also ich meine, vor allem zeigt es weltweit, dass das Thema Energiewende nicht ein rein umweltpolitisches Thema ist, sondern für viele industrie- und wirtschaftspolitisch. Und da hat sich natürlich in den letzten Jahren einiges geändert. Und da stimme ich dir zu, in der Hinsicht ist die Debatte in Deutschland vor allem, aber auch in anderen Ländern in Europa zum Teil sehr träge. Also das Thema wird eben noch sehr aus einer Umweltnische betrachtet,
ja, und anstatt langfristig das Thema, zu denken, was ja auch viele hier im Publikum offensichtlich angesprochen hat, dass sie heute hierher gekommen sind, ist ja Gesundheit. Und ich vermisse diese ganz naheliegende Argumentation. Also bei Immobilien sagt man Lage, Lage, Lage. Wo möchten Sie lieber wohnen und ein- und ausatmen? Neben einem Kohlekraftwerk oder neben einem Solarpanel? Das ist relativ schnell beantwortet. Wo möchten Sie lieber sein, wenn was kaputt geht? Neben einem Atomkraftwerk oder wenn da so ein Rotor mal von einem Windkraftwerk runterfällt? Kommen nicht so viele Leute bei zu Schaden. Das heißt also, diese ganz naheliegende Debatte, was bedeutet das für uns und unsere Kinder, die wird ja nicht verknüpft mit dieser technologischen Debatte. Ja? Du bist ja aber gerade Mutter geworden. Ja? Darf man wissen, oder?
Ja, jetzt wissen sie alle.
Entschuldigung. Ja, ich dachte, das war, pardon.
Nein, es ist noch nicht auf meiner RZZ-Biografie. Vor 6,5 Monaten ist mein Sohn zur Welt gekommen. So, damit jetzt auch...
Glückwunsch. Und tatsächlich ist es oft genau dieses Momentum, dass man plötzlich eine neue Generation aufwachsen sieht, wo man ins Grübeln kommt. Beispiel eben diese ganzen Szenarien, die enden ja immer beim Jahr 2100. Dahinter ist ja irgendwie so ein Niemandsland.
Ja, nach uns die Sintflut, ja.
Und dein Sohn wird, so Gott will und wir leben, oder er, wird ja über das Jahr 2100 eine Chance haben, eine gute Chance haben zu leben. Ja. Die Kinder können heute theoretisch 100 Jahre werden. Und das heißt also, 2045 ist der gerade mal Anfang 20. Und da haben wir versprochen, hoch und heilig, da sind wir alle klimaneutral, wer es glaubt. Und 2100 will er vielleicht selber Oma oder Opa werden, ja? Also Opa in dem Falle.
Who knows?
Who knows?
Who knows?
Was bis da noch in der Gender-Debatte passiert, das wird die NZZ auch nicht verhindern. Aber
die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, ja.
Aber ich finde es so wichtig, dass wir sozusagen diese Idee, was vererben wir da und worauf wollen wir zurückschauen und worauf möchte ich stolz sein und was gibt dem Leben eigentlich Sinn, dass wir das viel stärker mit in die Debatte reinnehmen und dass wir auch sagen, endloses Wachstum auf einem endlichen Planeten ist einfach nicht so eine richtig zu Ende gedachte Idee.
Dazu dann, du hast ja schon von Jane Goodall gesprochen und in diesem Erlebnis mit ihr und durch sie, eben warum zerstört der Mensch, wenn er denn so intelligent ist, dennoch sein Zuhause? Was hast du denn auf deinen Reisen dann wirklich darüber gelernt? Also was treibt diese Zerstörung? Ist es hauptsächlich mutwillig, böswillig oder was gibt es noch für Gründe der Zerstörung, die dann auch uns Werkzeuge in die Hand legen, wie man dann eben dieser Zerstörung was entgegensetzen kann? Wirtschaftliche Verzweiflung, Alternativlosigkeit.
Genau, also wir Menschen sind soziale Wesen und wir machen oft das, was man im Englischen so schön nennt, keeping up with the Joneses. Also wir wollen so sein wie die Nachbarn und am besten noch ein bisschen besser. Und deswegen ist es so wichtig, wenn man über Tipping Points redet, auch über Social Tipping Points zu sprechen. Und da gibt es auch viel psychologische Forschung zu. Cornelia Betsch zum Beispiel in Erfurt macht da ganz viel spannende Sachen. Und nur ein Beispiel, was viele kennen hier in der Schweiz. Dürfen Frauen inzwischen auch wählen, oder? Ist das so? Ist von Kanton zu Kanton wahrscheinlich verschieden. Aber ich gebe zu, ich habe es etwas provokant gemeint, ist aber ein gutes Beispiel für das, was in der Forschung moralische Revolutionen heißt. Das heißt, lange Zeit war klar, Frauen dürfen nicht wählen. Dann haben manche gesagt, ist das wirklich ein Naturgesetz? Muss das immer so bleiben? Dann wurde gesagt, halt die Klappe, das ist so, war immer so, muss so sein. Und dann verschieben sich langsam sozusagen Diskurse, verschieben sich Meinungen. Und dazu braucht es noch nicht mal absolute Mehrheiten. Dafür reicht es auch in der empirischen Forschung, auch eine relativ kleine, aber organisierte Debatte anzustoßen mit manchmal nur 5 oder 10% der Leute. Und dann gibt es aber einen ganz spannenden Punkt, nämlich den, wo man zurückblickt und sagt, sag mal, wie waren wir denn da drauf? mit welchem Recht dachten wir denn, über Jahrhunderte Frauen davon auszuschließen? Oder Ende der Sklaverei? Und ich glaube, dass wir auch auf das, was wir als Hyperkonsum sozusagen für normal halten, sehr bald schon zurückschauen werden und sagen, ey, sag mal, haben wir das echt für normal gehalten, dass wir zum Beispiel so viel Klamotten aktuell hergestellt haben, um die nächsten 6 Generationen auf diesem Planeten anzuziehen? Ja, das sind, die Textilindustrie ist eine der dreckigsten. Ja, Beispiel, was hat Ihre Großmutter, Ihre Oma für einen normalen Fleischkonsum gehalten? Den Sonntagsbraten. Hat ja keiner was dagegen, einmal in der Woche Fleisch zu essen. Gerade wenn man weiß, das Tier hat es gut, hatte vielleicht sogar einen Namen. Und man feierte das, es war was Besonderes, es war ein Zeichen sozusagen, dass man das teilt und so weiter. Alles okay. Aber dass wir weltweit 60-70% der Landfläche als Futterfläche für Massentierhaltung roden und damit den Amazonas, die Beatmungsmaschine von uns allen kaputt machen, das ist einfach nicht besonders schlau. Und deswegen finde ich, wenn man überlegt,
es ist natürlich nicht besonders schlau, aber es ist nun mal billig. Und das ist ja ein Thema, das schon, ja, was du von, schon angesprochen hast, dass es natürlich auch um Preise und Bepreisung geht.
Ja, ich habe ein praktisches Beispiel. Ich glaube, mehr Menschen würden automatisch weniger Fleisch kaufen, wenn bei Coop, bei Migros, wo auch immer sie Fleisch kaufen, für jedes Kilo Fleisch du an der Kasse so einen Eimer bekommst mit 20 Liter Gülle. Und das wird einfach mit ausgehändigt. Dann wird gesagt, bitte kippen Sie es nicht ins Klo, das Grundwasser ist schon voller Nitrat, die Böden können es auch nicht mehr aufnehmen. Schauen Sie mal zu Hause, wo Sie das lagern. Brauchen Sie einen Deckel oder geht das so mit? Viel Spaß beim Grillen. Denn du hast ja gesagt, Menschen sind nicht bösartig, aber wir sind sozial oft blind für die Folgen unseres Handelns. Und deswegen könnten wir einfach mal anfangen, die Folgen unseres Handels
also doch
auch
mehr
im
Scheiße,
Handel.
Also doch mehr Scheiße im Living Room.
Ja, auf eine Art und Weise ist das, wir blenden es ja aus. Ja, also die Rechnung ist sehr einfach. Wir brauchen 10 oder 20 Kalorien Futter, um eine Kalorie Fleisch zu erzeugen. Und der Rest ist Pupse, Kacke, Rülpse, Kadaver und toter Boden. Und diese Rechnung, die macht ja keiner so auf, wenn er so ein appetitliches Hacksteak da sieht. Ich esse auch weiter Fleisch, aber längst nicht mehr so viel wie früher. Und da, wir hatten uns vorhin auch drüber unterhalten, welche Rolle könnten denn auch zum Beispiel...
Wenn ich ein Zürcher Geschnetzeltes gegessen habe.
Ja, natürlich. Und diese Frage, wie entstehen Normen, entscheidet sich zum Beispiel beim Thema Essen auch bei Kantinen. Ja, also warum hat nicht jede Schule, genauso wie es in Dänemark Standard ist, einfach leckeres, regionales, saisonales und regenerativ hergestelltes Essen. Das geht. Und dann verändern sich Gewohnheiten, dann verändern sich die Normalität. Das könnte jedes Krankenhaus, könnte in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich Planetary Health Diet servieren. Ja? Bisschen Fleisch, ein bisschen Fisch, aber viel Gemüse. Ist besser für den Körper, ist besser für die Seele und auch noch für die Erde. Also win-win-win.
Wir sind gleich zurück. Journalismus live erleben. Jetzt mit dem NZZ Live Podcast. Damit hört ihr jeden Monat bis zu 2 Stunden der spannendsten Mitschnitte unserer Live-Veranstaltungen. Ihr begleitet interessante Gespräche mit bekannten Persönlichkeiten, moderiert von unseren Redaktorinnen und Redaktoren. Und das überall, wo es Podcasts gibt. Oder ihr seid direkt vor Ort dabei. Unser aktuelles Programm und alle Ticketinfos findet ihr unter nzz.ch/live.
Geht's genau zu dem Thema und da würde es mich auch interessieren, was das Publikum dazu sagt. Ich kann sie leider nicht so gut sehen wegen des Lichtes, aber du hast schon angesprochen, eben diese Idee, dass man Raum schafft für neue Ideen und Raum schafft auch für Ungemütliches. Und das haben wir jetzt in den letzten Jahren gesehen, gerade im Klimaaktivismus hat sich das ja verschoben von den traditionellen WWFs oder Greenpeace zu sehr viel radikaleren Gruppen wie Just Stop Oil oder Extinction Rebellion, die gesagt haben, wir nutzen Direct Action Proteste, wir machen es richtig richtig ungemütlich und ketten uns an Zäune, an kleben uns an Straßen und werfen Suppen auf Bilder, um
die Leute Glasscheiben, um genau zu sein.
Auf die Glasscheibe, um die Leute wach zu rütteln und so richtig zu nerven. Wer denn hier im Publikum ist der Meinung, und auch du, dass solche Direct-Action-Proteste nützlich sind, um den Klimaschutz voranzubringen? Wer hier hält das für nützlich? Arme rauf, Hände rauf. Zwei ältere Männer.
Ja.
Ich bin begeistert.
Die haben noch was nachzuholen aus ihrer Jugend, würde der Therapeut da sagen. Aber,
also zwei im Publikum sagen, es ist nützlich. Der Rest hier denkt, solche Proteste sind schädlich.
Ich gebe mal ein Beispiel, wo ich selber ins Grübeln kam. Ich war neulich mit der Familie in Amsterdam im Rijksmuseum. Und da gibt es die Nachtwache von Rembrandt. Und die ist inzwischen mehrfach gesichert hinter einem Panzerglas und hat einen Rahmen, der über einen sehr aufwendigen Hebelmechanismus ermöglicht, dass wenn das Museum brennt oder wenn jemand das klauen will, wird dieses Bild evakuiert sozusagen in den Tresor. Und es stört so ein bisschen das Kunsterleben, um ehrlich zu sein. Und gleichzeitig dachte ich, dieses Bild ist, was ist es, 300, 400 Jahre alt? Und es ist ein Kunstwerk, wo uns als Gesellschaft klar ist, das ist ein Wert. Wir wollen diesen Wert erhalten. Dafür investieren wir sehr, sehr viel. Und wir wollen, dass unsere Kinder und Enkel auch die Nachtwache im Original noch sehen können. Jetzt noch mal kurz zur Biodiversität gesprungen. Ja? Da gibt es Kunstwerke der Natur, die sind nicht 400 Jahre alt, sondern 400 Millionen Jahre alt. Warum machen wir nicht den gleichen Aufwand, um diese Kunstwerke den Kindern und Enkeln zu erhalten?
Also du sagst sozusagen, diese Proteste sind wichtig und...
Nein, ich verstehe die Symbolik des Protestes, dass die wenig hilfreich waren, um die gesellschaftliche Diskussion voranzubringen, das ist auch psychologisch sehr, sehr klar. Aber ich habe eine schöne Anekdote dazu. In England war es vor zwei Sommern so heiß, dass der Asphalt auf den Straßen und vor allen Dingen auch auf den Flugplätzen geschmolzen ist. Und die Privatjets sind selbst festgeklebt. Die brauchen keine Klimakleber, um nicht starten zu können. Und das ist meine Form von Humor. Das heißt, wir müssen uns klar machen, wir haben eine Welt gebaut für eine Welt, die es nicht mehr gibt und die nicht mehr zurückkommt. Und deswegen ist es auch so tragisch, dass dieses Versprechen, wenn ihr uns wählt, und ich rede jetzt von rechtspopulistischen Parteien, die maßgeblich die letzten Klima- und Wissenschaftsleugner sind, die es in der politischen Landschaft gibt, die sagen ja im Kern, wenn ihr uns wählt, wird es wie früher. Dann wird es wie vorgestern. Und das ist gelogen. Aber sehr, sehr attraktiv. Und deswegen finde ich es so wichtig, auch darüber zu reden, wie konservative und auch wertkonservative Menschen Teil dieser Veränderung werden können. Weil solange wir es mit Protest, mit links, mit antikapitalistisch, mit zerstört, was euch kaputt macht und so weiter framen, wächst sozusagen automatisch die Distanz von vernünftigen Menschen, die sagen, ja, das Problem ist ja da. Mhm. Und auch, ja, Unternehmer, die zum Beispiel, ich kenne Michael Otto, der hat die Stiftung 2 Grad in Deutschland gemacht. Ich bin mit meiner Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen Teil von einem Netzwerk, das heißt F20, so wie die G20 von verschiedenen Stiftungen. Also da tut sich total viel und die Wirtschaft ist in vielen Bereichen weiter im Mindset und weiter in der Bereitschaft, als sich Politik traut, auch Rahmenbedingungen zu machen. Und das ist nicht die Lösung, wahnsinnig komplizierte Auflagen zu machen für die Finanzindustrie und für die Lieferketten und so weiter. Aber mein Lieblingsbeispiel historisch ist das Montreal-Abkommen 1987. Da gab es eine klare Regel, FCKW macht uns das Ozonloch immer größer. Das ist sehr, sehr schädlich für uns Menschen. Wir verbieten die Herstellung von FCKW.
Die konnten aber auch verboten werden, weil es natürlich schon Alternativen gab, ja, die auch lauter Unternehmen reicher gemacht hat. Und ganz diese Alternativen, die andere und neue Unternehmer reich oder reicher macht, das gibt es noch nicht ganz so in der Masse wie damals in einem relativ kleinen Marktsegment der Kühlschränke. Ich sage nur, Kühlschränke
ich sagen, man sagt immer in liberalen Kreisen, oh, Verbote sind des Teufels. Aber ich habe mit einer Unternehmerin gesprochen, Antje von Dewitz, die sagt, wenn ich mit meinen Produktentwicklern spreche und denen eine klare Regel gebe, diese und diese Ewigkeitschemikalie kommt bei uns nicht in die Jacke, in die Textilien, dann werden die kreativ. Also klare Regeln, die für alle gelten und die Sinn machen und gut erklärt sind, sind kreativitäts- und innovationsfördernd. Dass also ich das mal auf dem NZZ-Forum sagen darf. Schreibt das eigentlich jemand
natürlich
mit?
Natürlich kannst du es auf einem NZZ-Forum schreiben. Erstens wird darüber sehr viel geschrieben in der NZZ und zweitens war sie selbst erst gerade auf einem Kongress der NZZ und zwar von Sustainable Switzerland. Also wir sind da schon ganz weit.
Natürlich!
Aber vor allem hast du ja jetzt gerade schon angesprochen, es braucht zum einen neue gesellschaftliche Allianzen, die diese Brücke schlagen zwischen Aktivisten, klassischen Umweltaktivisten und der Wirtschaft. Und es entwickelt sich eine neue Riege an Unternehmern und Wirtschaftsvertretern, um eben diese Veränderungen anzustoßen. Aber da möchte ich noch mal ganz kurz persönlich werden, weil du hattest schon vor 12 Jahren mal selbst gesagt, ich gehe mir ja selbst auch auf den Zeiger. Und es ist zwar schön, ja, das war 2012, vielleicht hat sich seitdem ganz vieles geändert und du findest dich jetzt nur noch toll. Aber in dieser ganzen Diskussion, die du auch sagst, man muss ein neues Framing schaffen, man muss die Wirtschaftsvorteile hervorheben, man muss
die Gesundheitsvorteile
hervorheben. Das ist schön und gut, aber trotzdem muss man, Frage, irgendwann auch einfach nerven, um Veränderungen anzustoßen. Also kann man Dinge ändern, ohne besserwisserisch zu sein oder zu wirken und ohne in den Alltag der Menschen einzugreifen? Also wie schmerzlos kann diese Veränderung wirklich im Ende sein? Und lügen wir uns alle in die Taschen, wenn wir sagen, wir können das doch alle irgendwie so reißen, ohne dass ich jetzt wirkliche Einschnitte machen muss und mich wirklich ändern muss am Ende des Tages?
Ich glaube, diese Paradoxie, das Teuerste, was wir jetzt tun können, ist nichts. Das ist ja das, was ich versuche, in dieser Debatte immer reinzubringen, nämlich diese Widersprüchlichkeit auch auf eine Pointe, auf einen Slogan, auf ein Bild zu bringen. Da ist sehr, sehr viel dran. Das hat Howard Stern, London School of Economics, Cost of Inaction, gesagt. Das gibt es jetzt zig Hochrechnungen von McKinsey, von Deloitte, von all den großen Beratungen, die wirklich mal ausrechnen, was kostet uns dieser Pfad, den wir im Moment verfolgen. Beispiel Landwirtschaft. Da haben wir auch das Absurde, dass wir EU-weit Milliarden Subventionen verwenden für eine Landwirtschaft, deren zerstörerische Bilanz ungefähr das Vierfache ist von dem, was sie erwirtschaftet. Das ist Quatsch. Ja, das heißt also, sich klar zu machen, alleine wenn wir mal anfangen würden, schädliche Subventionen abzubauen, und zwar ernsthaft abzubauen, hätten wir eine Menge Geld für sinnvolle Dinge. Wenn wir CO2 richtig einpreisen, könnten Unternehmen auch Investitionen, zum Beispiel in erneuerbare Energien, in Solar, in Wärmepumpen, all das würde sich total schnell rechnen, wenn mir klar würde, aha, in 5 Jahren wird der CO2-Preis bei 150, 200 oder 300 Euro liegen. Das heißt also, diese Veränderungsbereitschaft ist da, sobald man weiß, wo es hingeht. Und das ist im Moment wirklich das politische Manko, dass es so wenig Diskussionen darüber gibt, wo wollen wir hin und was kostet uns das und was kostet es uns, nichts zu tun. Und diese Diskussion, die würde ich mir so sehr wünschen, dass man nicht ständig im Blaming aufeinander zeigt und du hast das und du hast das und das falsch gemacht, sondern sagt, hey, wir schaffen das gemeinsam oder gar nicht. Und es wird nicht gemütlicher die nächsten 10 und 20 Jahre. Und diese Wahrheit muss man mal laut aussprechen, aber es wird wirklich scheiße, wenn wir nichts verändern.
Dann würde ich jetzt gerne auch das Publikum einbinden, eben, dass wir den Austausch in den Raum schaffen und bitte, jetzt haben Sie auch noch mal 10 Minuten Zeit, Ihre Fragen zu stellen. Ich werde es dir überlassen.
Oh ja, gerne. Ich höre. Was beschäftigt Sie?
Ich habe 2 Fragen. Man hört viel, Klimawandel hat es immer gegeben. Und wenn man alles so zurückschaut, Jahrtausende, das stimmt ja. Eine Frage ist an Sie, wie viel Prozent, glauben Sie, macht der Mensch aus? dass der Klimawandel schneller so vorangeht. Die zweite Frage oder meine Meinung, weil meine Meinung ist, wir machen uns kaputt mit unserem Gelddenken. Sie haben die Kleiderindustrie angesprochen. Das ist ja unglaublich. Auch was hier produziert wird, dass Leute Kleider tragen, die mit Gift produziert sind, ganze Gewässer kaputt machen, die Menschen in der Umgebung und die Leute, die das tragen, nicht merken, dass die Gifte auch auf sie zurückgreifen. Das ist unglaublich in der heutigen Zeit. Diese zwei Sachen hätten.
Ja, gerne.
Sollen wir vielleicht ein paar Fragen sagen?
Können Sie sich leisten, ein Buch zu kaufen von mir? Dann, weil da steht das alles drin. Die Klimakrise ist menschengemacht, da braucht man nicht mehr zu diskutieren drüber. Das ist Konsens und es gibt sehr, sehr viele klare Beweise dafür. Und das ist eine gute Botschaft, deswegen können Menschen auch was dran ändern. Wäre es nur die Sonne oder wären es die Vulkane oder sonst was, hätten wir keine Chance. Aber wir haben eine Chance und die besteht maßgeblich darin, Emissionen zu senken. Und maßgeblich darin, Emissionen zu senken in Gebäuden, in Energieerzeugung und in der Landwirtschaft. Und das sind die relevanten Trigger und Hebel. Und zu Ihrer Frage, wie können wir diesen Überkonsum auch sozial nicht ständig sozusagen anregen, machen Sie das nächste Mal einer Freundin von Ihnen ein Kompliment, wenn sie was trägt, was sie schon mal anhatte. Sagen Sie, Mensch, das steht dir so gut. Das hattest du letztes Jahr doch auch schon an. Toll, dass es dir noch passt. Und darf ich mir das mal leihen? Und ich gehe mal an meinen Kleiderschrank. Guck mal, das könnte ich mir auch an dir gut vorstellen. Und wenn du mal einen besonderen Abend hast, dann leihe ich dir das. Und automatisch verändert sich die Art und Weise. Ich habe heute nicht die Zeit, aber ich habe einen Text in meinem Buch, Mensch Erde, wir könnten es so schön haben, über meinen Vater, der ist Kriegsflüchtling gewesen. Der hatte mal ein paar Turnschuhe. Und ich habe mich lustig gemacht als Kind. Und heute denke ich, der hat Nachhaltigkeit gelebt. Weil er nicht dachte, ich muss jeden Saison ein neues Paar kaufen. Sondern er sagte, die gehen noch, die nehme ich. Und dem ging es nicht schlecht dadurch. Der hat auch nichts vermisst, der hatte auch keinen Verzicht, sondern der war aufgewachsen mit der Idee, dass man Sachen reparieren kann, dass man Dinge, die übrig sind, aufisst und, und. Ein Drittel der Lebensmittel schmeißen wir heute weg. Das ist ein großer Teil der Lösung. Sich ohne schlechtes Gewissen darauf zu besinnen, was ist eigentlich das, was ich brauche und was brauche ich alles nicht. Also das wäre meine Antwort an Sie.
Ich würde jetzt gerne noch zwei Fragen aus dem Publikum nehmen und dann läuft uns nämlich leider die Zeit aus. Also bitte fragen Sie und halten Sie es knapp.
Und zwar würde mich interessieren, so in den 80er Jahren war ja das Waldsterben so ein großes Thema. Mhm. Und damals war ich noch nicht auf der Welt. Ja. Und das würde mich einfach mal fragen, wie das damals war, als Sie jung waren, als dieses Thema aufkam, wie Sie da darauf reagiert haben.
Sage ich sehr gerne was dazu. Die zweite Frage, die wir einsammeln, lautet?
Sie haben auch psychische Folgen von Klimawandel oder von Corona auf die Jugend erklärt.
Ja.
Und meine Frage ist jetzt genau mit der Angst, die Sie am Anfang bezüglich des Klimawandels erwähnt haben, welche psychischen Folgen da durch den Klimawandel kommen und wie man solche Angst oder Entscheidungslähmung überwinden kann?
Wichtige Frage, sage ich auch was zu. Und was wolltest du wissen, weil du jetzt nicht mehr rankommst?
Ich bin auch einverstanden, die Ressourcen sind endlich, aber trotzdem will der Mensch ja immer einen besseren Lebensstandard und den Mensch zu ändern dauert sehr lange und ist sehr schwer. Also was gibt es hier für Lösungen, einerseits eben die Bedürfnisse des Menschen zu befriedigen und andererseits eben auf das Klima zu achten?
Also Veränderungen gehen manchmal sehr schnell. Und im Nachhinein fragt man sich, warum haben wir so ein Geschiss drum gemacht? Wenn man sich nur anschaut, Rauchen in Kneipen oder Rauchen in Flugzeugen. Ich flog mit einem sehr alten Flugzeug aus Costa Rica wieder zurück und da war ein Aschenbecher in der Wand. Und daran merktest du schon, das war nicht das neueste Modell. Aber ich dachte, wie absurd uns das heute vorkommt, dass man früher im Flugzeug einfach gequalmt hat. Oder auch im Krankenhaus oder auch beim Restaurant. Und was für Diskussionen gab es, als die Gurtpflicht eingeführt wurde? Das ist Freiheitsberaubung. Heute ist völlig klar, wie viele tausend Menschenleben gerettet wurden durch eine einfache Maßnahme. Und deswegen, ja, Veränderungen sind möglich, wenn man sie so klar kommuniziert, wenn sie verständlich sind, wenn sie vernünftig sind und wenn relevante soziale Gruppen vorangehen. Und wenn dann plötzlich cool wird. Guck mal, wie sich das Image von Rauchen verändert hat. In meiner Generation war es noch super cool zu rauchen. In eurer Generation ist das nicht mehr so. Das heißt, es sind oft innerhalb an einer Generation, wahrscheinlich kifft ihr noch, oder?
Ja.
Veränderungen gehen schnell, wenn es sein muss oder wenn es vernünftig ist und wenn es cool wird. Und daran muss man wirklich kommunikativ arbeiten. Und ich finde, die Frage mit der Klimaangst, da gibt es sehr, sehr viel auf der Seite von Psychologists for Future. Da gibt es Therapeutinnen und Therapeuten, die sich genau damit beschäftigen. Und ganz direkt gesagt, ist das Wichtigste, was du tun kannst, das, was du jetzt nämlich machst. Rede darüber, werde sichtbar, setz dich dafür ein. Und diese Angst ist ganz anders als viele andere Ängste, weil sie berechtigt ist. Die therapeutische Linie bei Höhenangst, kennen Sie vielleicht von Goethe, dieses berühmte Beispiel, man lernt dann Stufe für Stufe und aha, ist doch nicht so schlimm. Und man kann verhaltenstherapeutisch Ängste gut behandeln. Das Pathologische an der Klimaangst ist unser Umgang als Gesellschaft und nicht, dass man davor Angst hat, wenn man sich mal mit den Tatsachen beschäftigt. Und deswegen danke, dass du hier bist. Und ich wünsche dir, dass du merkst, du bist nicht alleine. Und wirklich das Einzige, was manchmal hilft, ist jeden Tag morgens aufstehen und überlegen, wen kann ich heute bewegen, der mehr bewegen kann als du. Und das nennt sich Selbstwirksamkeit in der Psychologie. Das Gefühl, ich tue meinen Beitrag und ich werde mich gleichzeitig nicht mit dem ganzen Elend der Welt auf meinen Schultern deprimieren lassen darüber, sondern ich tue das, was ich tun kann. Und ich nehme mir gleichzeitig auch Zeiten, wo ich keine Nachrichten gucke. Ich nehme mir Zeiten, wo ich es mir einfach gut gehen lasse. Zeiten, wo ich bewusst sozusagen das, was man Self-Care oder Meditation oder Auszeiten für den Geist und Körper nimmt. Das ist super wichtig. Also du kannst dich nicht auf Dauer ständig mit diesen Sachen beschäftigen. Und das merke ich auch. Das geht bei mir auch an die Substanz.
Dann danke dafür. Ich würde sagen, das ist das perfekte Schlusswort.
Und die Frage: Ich habe mit 17 in der Schule ein Referat gehalten über das Waldsterben und über den Vorteil des Tempolimits. Und ich finde es absurd, dass wir 40 Jahre später immer noch eins der wenigen Länder in Europa sind, die meinen, Freiheit zeigt sich daran, dass ich so viel verbrennen kann, wie ich will. Und deswegen ist es eine ganz wichtige Idee, die du vorangebracht hast, nämlich viele von meiner Boomer-Generation hatten schon in den 80er Jahren dieses Aha-Erlebnis. Und dann ging es ziemlich verschütt. Aber das kannst du wachrufen. Und eine der wichtigsten Menschen im Leben von einem CEO, der auch über Tonnen Emissionen meinetwegen in einem Ölkonzern entscheidet, sind die Töchter. Da gibt es Studien zu. Wenn Klimakleber vor deinem Tor Rabatz machen, dann holst du einen PR-Mann und hast Krisenmanagement und so weiter. Das berührt dich nicht. Wenn du Sonntagmorgen beim Frühstück gefragt wirst, sag mal, Papa, was machst du da eigentlich? ist das wirklich das Beste, was du mit deiner Intelligenz, mit deinen Möglichkeiten, mit deiner Verantwortung, die du mir immer beibringst, tun kannst? Dann kommt auch ein alter weißer Mann ins Nachdenken. Und deswegen hast du eine Kraft und eine Möglichkeit, diese Welt zu ändern, die dir wahrscheinlich noch nicht bewusst ist. Und herzlichen Dank. Und ich habe noch ein Abschiedsgeschenk für jemanden, der ein Kind erwartet. Wird jemand Mutter oder Vater oder Oma oder Opa in den nächsten Wochen? Sie? Ihre Tochter kriegt ein Baby. Dann kriegen Sie diesen Strampler. Da steht drauf, zum Lachen geboren. Und ich wollte gerne mit einer positiven Botschaft enden. Dieses Kind wird uns alle fragen, was habt ihr 2024 gewusst? Was stand in euren Möglichkeiten? Was habt ihr getan? Und ich hoffe, dieser Abend führt dazu, dass wir alle gute Antworten haben. Herzlichen Dank.
Das war NZZ Live. Vielen Dank fürs Zuhören. Besucht unsere NZZ Live-Veranstaltungen gerne auch vor Ort. Wir laden euch herzlich ein zum Denken, Fragen und Mitdiskutieren. Alle Infos zu den Tickets und zum aktuellen Programm findet ihr hier in den Shownotes und unter nzz.ch/live.